Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Montag, der 5. September 2022 und heute beginnt eine neue Woche in eurem Lieblingspodcast, den ich persönlich für euch umbenannt habe. Er heißt ab heute Wach und wuchtig. Ja, benannt nach dem sensationell wuchtigen Entlastungspaket der Bundesregierung. Also eigentlich sollte der Podcast ab heute so heißen, aber der Chef von Radio 1, Robert Skopin, hat es mir verboten. Er hat gesagt, das kannst du nicht machen, also das ist ja nicht lustig, also versteht auch keiner, also das kann man nicht machen, das soll das mal bleiben. Und jetzt kann ich es nicht machen, was mich ein bisschen ärgert, weil ich hätte gerne mit der Umbenennung von Wach und Wichtig in Wach und Wuchtig bewiesen, dass wir hier beim RBB noch immer im Enddarm der Bundesregierung wohnen und all das machen und tun, was uns die Bundesregierung hier vorschreibt. Und Olaf Scholz persönlich hat mir vorgeschrieben, den Podcast so umzubenennen. Aber gut, wenn der Chef nicht will, dann müssen wir halt doch versuchen, unabhängig zu sein. Außer beim Parkett. Da sind wir gebunden an das gut Geölte aus Italien. So, jetzt geht's aber richtig los, denn es beginnt heute nicht nur eine neue Woche, sondern es beginnt auch der heiße Herbst. Von dem sprechen auf jeden Fall unsere Freundinnen und Freunde von der Linken. Ja, ich muss sagen, ich bin da intellektuell ein bisschen überlastet. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Es reden doch alle gerade davon, dass der Herbst so kalt wird. Warum wird der jetzt also heiß? Will Oskar Lafontaine seinen Pool in Saarbrücken etwa durchheizen bis Juni nächstes Jahr? Ich meine, ganz ehrlich, der heiße Herbst soll nach dem Willen der Partei Die Linke heute starten. Heute genau, und zwar in Leipzig.
Ich hätte gedacht, wenigstens Dresden, verdammt nochmal, da gehen sie doch auf die Straße auch immer da mit Pegida.
Nein, in Leipzig geht's los. Und es ist mal wieder Zeit für, und deshalb Leipzig, die gute alte Montagsdemonstration. So klang das, als die Montagsdemonstrationen 1989 das Ende der DDR mit eingeläutet haben. Und viele, die jetzt auf die Straße gehen, wollen das Ende der BRD einläuten. So scheint es zumindest. Zumindest, wenn man sich fragt, wer denn jetzt 2022 das Volk sein wird, das da auf die Straße geht. Gemäßigte Demonstranten, denen die Gaspreise gegen den Strich gehen, also Leute, die der Regierung mal richtig einheizen wollen, oder doch eher Rechtsextreme, die am liebsten alle Bundesminister auf einmal vergasen würden. Gut, da würde ich sagen, dafür würde Putin wahrscheinlich Gas durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gleichzeitig liefern. Und wie so oft bei Linken wäre es kein Wunder, wenn man danach überrascht wäre nach den Demos. Überrascht davon, mit wie vielen Nazis man da sehenden Auges mitgelaufen. Nein, natürlich würde niemand, der wirklich links ist, jemals mit Nazis. Nein, aber die sind halt einfach nicht weggegangen, als man sie freundlich drum gebeten hat, die Proteste nicht zu instrumentalisieren. Da sind die einfach geblieben, die Nazis. Und dann haben wir gedacht, ja gut, ja, wenn sie schon mal da sind, ja, dann lassen wir sie halt. Dann sind wir wenigstens schon mal doppelt so viele auf der Demo. Grenzt man sich bei der Linken also vorsorglich vom rechten Mob ab, der da in Leipzig mitmarschieren könnte? Ich bin sehr gespannt.
Für Montag sind in Leipzig mehrere Kundgebungen angekündigt, auch von Rechtsextremen. Eine rechte Splitterpartei hatte in einem Demoaufruf den Eindruck erweckt, gemeinsam mit der Linken aufzutreten. Gegen diesen Aufruf ist die Linke rechtlich vorgegangen, mit Erfolg.
Ja, und jetzt laufen die Nazis eben einfach so neben der Linken her und sagen, was, wie, verböden, was, Recht bekommen? Das kennen wir nicht, wer hier Recht bekommt, das werden wir noch sehen. Was die Regierung jetzt dagegen tut, das wissen wir auch. Also nicht gegen die Proteste, sondern gegen die steigenden Preise und gegen den heißen Herbst, der so verdammt kalt werden könnte, dass er am Ende heiß werden könnte, weswegen sowohl der kalte als auch der heiße Herbst verhindert werden müssen. Und wie soll das geschehen? Mit dem neuen Entlastungspaket, das gestern nach einer Marathonsitzung, wie man an der Stelle gerne sagt, auch tatsächlich verabschiedet worden ist und von meinem aktuellen Lieblingskanzler Olaf Scholz der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit. Wir werden als Land durch diese schwierige Zeit kommen, dass wir uns unterhaken und dass kein Bürger und keine Bürgerin alleine gelassen wird. Das ist das, was mit diesem dritten großen Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von uns geplant ist.
Ja, Deutschland steht zusammen. Ja, so nah, dass man den Achselschweiß des anderen auch verlässlich riechen kann. Niemand steht alleine. Oder wie unser doch, sagen wir mal, anglophiler Regierungschef es auch gestern und bei sehr vielen anderen Anlässen nannte.
You'll never walk alone.
Ich würde mal sagen, Scholz muss langsam aufpassen, dass bei ihm nicht demnächst die GEMA vor der Tür steht, um Zahlungen wegen Urheberrechtsverletzungen im Namen des FC Liverpool einzufordern. Da muss ich sagen, also wenn wir jetzt dafür auch noch bezahlen müssen, dann sind wir wirklich am Ende. Also das täte dem Staatshaushalt alles andere als gut. Aber zurück zum Ernst der Lage. Energiepreispauschale für Senioren, 200 Euro für Studierende, Reformen bei Wohngeld und Bürgergeld statt Arbeitslosengeld zum neuen Jahr und. Da muss man sagen, da sind schon einige Punkte drin im Entlastungspaket. Auch das Kindergeld wird erhöht. Mensch, du, da dürfte die FDP im Quadrat gesprungen sein. Wie soll denn da die heilige schwarze Null gehalten werden? Gar nicht, ab nächstem Jahr dann wieder, also ab übernächstem, also irgendwann halt mal, wenn mal keine Krise mehr ist. Geeinigt hat man sich also jetzt auf dieses Paket, das 65 Milliarden Euro umfassen soll. Aber um sich da zu einigen, mussten SPD, Grüne und vor allem FDP dann auch erwartungsgemäß lange zusammensitzen und streiten und diskutieren. Und man muss sagen, müde sahen sie aus, die Parteichefs, am frühen Sonntagmittag. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat auch nochmal nachgerechnet, wie lange die Marathonsitzung der Koalition eigentlich genau gedauert hat.
Ich glaube, gut 22 Stunden waren es dann am Ende. Aber diese Zeit, wie ich glaube, haben wir gut eingesetzt für jetzt ein Paket, von dem man durchaus sagen kann, dass es wuchtig ist.
Ja, so lang wie die Sitzung war, so wuchtig ist das Paket geworden. Also es ist kein großer Wurf, aber ein großer Wucht, also ein wuchtiges Paket. Gut, Pakete muss man sagen, Pakete soll man ja auch nicht werfen, ne? Sonst geht das ganze schöne Porzellan drin zu Bruch, bevor es überhaupt zu Hause angekommen ist. Gut, unter dieser Bedingung kann man es natürlich dann doch werfen, das Entlastungspaket. Es ist nämlich nichts drin, was jetzt so richtig kaputt gehen könnte. Dafür ist das Paket wuchtig. Wuchtig ist es und wuchtige Pakete, aber das sind doch diese Riesendinger, die nur Leute kriegen, die offenbar das Internet leer bestellen wollten. Was wuchtig ist, ist eher schwer, wenn ich es richtig verstanden habe, und damit wohl das Gegenteil von entlastend. Also wenn entlastend auch wuchtig ist, dann könnte man auch sagen, der kommende Winter wird auf erleichternde Weise hart. Oder wie es der Linke sagen würde, auf heiße Art und Weise kalt. Ja, so widersprüchlich ist diese Zeit. 65 Milliarden schwer ist also das Paket. 65 Milliarden oder, wie unsere frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sagt, ein Abendessen mit Freunden. Und wie es so ist mit Paketen im Moment, man kriegt ganz viele Ankündigungen, wo das Paket gerade ist, in welcher Phase es sich gerade befindet, ob es gerade B- oder entladen wird, wie es ihm dabei geht, was es in seiner Freizeit so macht, während es irgendwo rumsteht. Aber wirklich ankommen tut es eben nicht. Also doch schon, aber eben irgendwann, wenn überhaupt. Und wird dann wahrscheinlich irgendwo an einem Abstellort abgestellt, den man nach gutem Wissen und Gewissen niemals bestimmt hatte. Geliefert wird es jedenfalls nicht. Geliefert wird höchstens nix. Also geliefert sind höchstens die, die darauf angewiesen wären. Auf das Paket, das nicht geliefert wird. Könnt ihr mir folgen? Okay. Wundern werden sich aber die, die das Entlastungspaket bekommen, denn sie werden feststellen, das haben sie alles gar nicht bestellt. Aber Rücksendescheine auch nicht dabei. Sehr wuchtig ist also dieses Paket. Spürt ihr, wie gerne ich das Wort wuchtig heute Morgen sage? Vielleicht, weil man mir verboten hat, den Podcast zu benennen. Jetzt muss ich es eben von hinten durch die Brust ins Ohr. Oder wie heißt es machen? Auf jeden Fall wuchtig. Das war das Wort, das ich nochmal sagen wollte. Wuchtig ist das Paket. Ganz im Gegensatz zur Pressekonferenz gestern. Die habe ich mir natürlich als guter, ordentlicher Staatsbürger und satirische Hofschranze bei Radio 1 brav angeguckt. Ich habe sogar, und das war wirklich ein Opfer, den ZDF-Fernsehgarten dafür sausen lassen. Ja, und dafür könnt ihr euch auch mal bedanken. Also bitte, also gern, egal. Aber ich sag's mal so, was kratzt mich das Entlastungspaket? Das ist doch die entscheidende Frage. Ich als Spitzensteuersatz-Komiker schwebe da über den Dingen. Ich bin morgen Podcaster beim RBB. Ich habe ausgesorgt. Ich gleite praktisch an den Sorgen der Bevölkerung vorbei, ohne es sie zu sehr spüren zu lassen. Aber wenn ich zum Beispiel so im ICE sitze, ist das schon der Fall. Und wenn ich dann diese einfache Bevölkerung sehe, die da die Bahngleise verstopft und meinen Weg zum ICE versperrt, dann denke ich, wie gut, dass jetzt September ist und all das der Vergangenheit angehört. Aber bald kommt da was Neues auf uns zu. Nur was eigentlich genau?
Die Ampel will zudem erreichen, dass es eine Nachfolgeregelung für das bundesweit gültige 9-Euro-Ticket geben wird. 1,5 Milliarden Euro sollen dafür zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, wenn die Länder mindestens den gleichen Betrag zuschießen.
Verdammt, es wird also doch wieder so eng an den Bahnhöfen. Wollen wir sagen, das Ticket wird dann ein bisschen teurer sein als 9 Euro. Es wird nicht mehr das 9-Euro-Ticket, es wird nach dem, wonach es jetzt aussieht, das 49-Euro-Ticket als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket gehandelt. Also gerade noch 9, jetzt 49. 9 aus 49. Ja, da muss man schon 9 Richtige haben im Lotto, um damit auch wirklich von A nach B zu kommen. Wobei man dazu sagen muss, 9 Euro gerade noch, jetzt 49. Ich glaube, das muss dieser berühmte Inflationsausgleich sein, von dem gerade alle reden, oder? Also kostet dann mehr, aber man kriegt auch mehr. Es ist zum Beispiel super für alle, die zum Einkaufen oder zum Hausarzt gerne mal in ein anderes Bundesland fahren. Die Forderung nach einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket war eine von Grünen und SPD und auch da hat die FDP am Ende brav mitgemacht. Eingeknickt ist sie geradezu. Das ist nicht mehr meine FDP. Von einem erneuten Tankrabatt oder sowas war gestern überhaupt keine Rede mehr. Jetzt kann ich die Partei ja wohl gar nicht mehr wählen, wenn die nichts für mich tut als Porsche-Fahrer, der ich bin, wenn ich nicht Zug fahre. Hoffentlich reichen die 65 Milliarden jetzt noch aus, um den heißen Herbst der sozialen Unruhen vorab schon mal abzukühlen. Vielleicht auf genau die Temperatur, auf die das Thermometer fällt, wenn Olaf Scholz einen Raum betritt. Das wär's.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Ihr könnt es euch sicherlich denken, eigentlich würde ich jetzt natürlich wahnsinnig gerne über den politischen Frühschoppen auf dem Volksfest Gillamoos sprechen, aber auf dem Kalender stehen für heute erstaunlicherweise noch ein paar marginal wichtigere Themen, aber nur marginal. Heute verkündet nämlich die konservative Regierungspartei in Großbritannien, die Tories, wer die Nachfolge von Boris Johnson als Parteivorsitzender und damit auch als Premierminister antreten wird. Die zwei verbliebenen Kandidaten sind Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Liz Truss ist die klare Favoritin. Hinter ihr haben sich anscheinend alle Boris Johnson-Fans in der Partei versammelt. Also alle drei, die noch übrig sind. Außerdem wird heute in München der bei den Olympischen Spielen 1972 getöteten israelischen Athleten gedacht. Bei einer Gedenkveranstaltung werden sowohl der israelische Präsident Herzog als auch der deutsche Bundespräsident Steinmeier teilnehmen. Vor 50 Jahren waren 11 Mitglieder des israelischen Olympiateams sowie ein Polizist durch palästinensische Terroristen ermordet worden.
Die Zahl des Morgens.
Lautet dieses Mal 30 Millionen. Umgerechnet 30 Millionen Euro hat nämlich gerade ein taiwanischer Geschäftsmann seinem Land gespendet, um Taiwan gegen eine militärische Invasion durch die Volksrepublik China zu wappnen. Das Geld soll zum Großteil für die Ausbildung von Zivilisten genutzt werden. Der Rest soll in professionelle Schützen investiert werden. Na dann, Weidmanns Heil.
Wach und wichtig. Das Interview.
Ein heißer Herbst steht uns bevor, so lautet zumindest der Plan der Partei Die Linke. Die meint mit dem heißen Herbst aber nicht laufende Heizungen, sondern die guten alten Montagsdemos. Diese werden gerade reanimiert, heute zum Beispiel in Leipzig. Demonstriert wird aber nicht gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands, sondern gegen die Energiepolitik der Bundesregierung und die Rüstungspakete. Ab auf die Straße? Gut, da sind bei den sogenannten Montagsdemonstrationen der vergangenen Jahre vor allem auch die ganzen Rechten unterwegs. Unmut über die ganzen Preissteigerungen sind ja normal. Ich schwitze schließlich auch, wenn ich an meine Nebenkostenabrechnung denke. Zusammen mit den Rechten dagegen demonstrieren, das ist die Frage. Mindestens verwirrend klingt das Ganze. Vielleicht können wir die aktuellen Maßnahmen der Regierung genauer betrachten, ohne den Rechten und Russland in die Hände zu spielen. Ein Versuch unternehmen wir hier im Interview mit der Sprecherin für Klimaschutz und Energiepolitik der SPD, der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer. Schönen guten Morgen, Frau Scheer.
Guten Morgen.
Frau Scheer, nur noch ein Drittel der Wählerinnen und Wähler sind mit der Politik der Ampelkoalition zufrieden. Heißt das, heute in Leipzig wird so richtig voll auf den Straßen?
Das muss man schauen, wie weit sich das die Bürgerinnen und Bürger davon angesprochen fühlen. Es ist in der Tat natürlich eine Situation, die sich niemand wünschen kann, dass wir in einer Phase der Loslösung von Importabhängigkeiten schauen müssen, wie wir weiterhin die Bezahlbarkeit von Energie, zugleich die Energiewende und zugleich eben das Entkommen aus einer Energiepreisfalle, wie wir das alles gemeinsam und solidarisch gut hinbekommen. Und dass da auch Unmut über dies und jenes entstehen kann, ist klar. Und es ist natürlich auch klar, dass Menschen Angst bekommen, wenn wenn die Bezahlbarkeit von Energie in Frage steht. Aber es ist eben auch Aufgabe von Politik und von allen demokratischen Parteien, auch eben auf die Solidarität der Gesellschaft hinzuwirken. Und da erhoffe ich mir auch, dass auch bei solchen Demonstrationen und denen, die solche Demonstrationen jetzt akut veranlassen bzw. dazu aufrufen, dass das auch nicht aus dem Blick gerät, dass es hier schon darum geht, solidarisch in der Gesellschaft zusammenzustehen und gemeinsam diese Krise zu bewältigen.
Kritiker sagen, dass mit der Gasumlage lieber gut verdienenden Energiekonzernen Geld auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher hinterhergeworfen wird. Stattdessen sollte die soziale Härte abgemildert und direkte Entlastungen geschaffen werden. So fordert es die Linken-Vorsitzende Janine Wissler. Ist die Gasumlage rausgeworfenes Geld, das den Falschen zugutekommt?
Da muss man ein bisschen zurückgreifen in die Phase, in der nach Instrumenten gesucht wurde, wie man exorbitant steigende Belastungen auch von Unternehmen, die aber nun mal für die Energieversorgung mit verantwortlich sind in unserem Land, wie man mit diesen Engpässen umgehen kann. Und da sind auch die direkten Hilfen an Unternehmen ja auch mit Bestandteil. Uniper hat große Unterstützung von Seiten des Staates schon unmittelbar bekommen. Auch Kreditlinien sind nach oben gesetzt worden. Und auch der Staat ist auch mit 30% Anteilen eingestiegen, übergangsweise, um dieses Unternehmen zu stützen. Und das ist mir wichtig, das zu betonen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es sich bei Uniper um ein Unternehmen handelt, das für 40% unseres Gasbedarfs mit verantwortlich ist in den Handelsbezügen. Und deswegen haben wir natürlich ein Interesse daran, gemeinschaftlich und als Staat und als Gesellschaft, dass eben solche Schlüsselunternehmen in der kritischen Infrastruktur der Energieversorgung, dass diese dann auch gestützt werden können.
Auch Ihr Vorsitzender Lars Klingbeil hatte ja jüngst gefordert, der Staat solle jetzt mal wirklich helfen. Wie sieht diese wirkliche Hilfe aus? Also waren die bisherigen Entlastungspakete etwa keine wirkliche Hilfe?
Doch, sie waren eine wirkliche Hilfe. Sie waren ja schon sehr früh verständigt worden, als bestimmte Folgewirkungen der Dimension nach auch noch gar nicht in Zahlen benennbar, bezifferbar waren. Dass das gestern beschlossen wurde vom Koalitionsausschuss und was nun auch auf den Weg gebracht wird und vom Parlament auch teilweise noch dann umzusetzen sein wird, das umfasst ja nochmal ein deutlich größeres Volumen als das, was wir bisher auf den Weg gebracht haben und kennzeichnet eben auch diesen gewachsenen Handlungsbedarf der letzten Wochen und Monate.
Das dritte Entlastungspaket wurde am Sonntag, also gestern, von Bundeskanzler Scholz vorgestellt. Wie und wann kommen die Entlastungen aus diesem 65 Milliarden Euro Paket denn überhaupt bei der Bevölkerung an? Genauer bei mir.
Das muss jetzt in der Ausgestaltung nochmal feinjustiert werden. In der Vereinbarung, die am Sonntag getroffen wurde, da sind ja für manche Maßnahmen auch schon Zeitpunkte genannt, wie zum Beispiel auch die Wohngeldreform, die dann für Anfang des kommenden Jahres umgesetzt werden soll. Und es wird auch von der Energiepreispauschale angesetzt, dass sie erweitert wird. Und die Umsetzung wird jetzt natürlich unter Hochdruck verfolgt.
Jetzt wird gerne auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verwiesen, um die hohen Energiepreise zu erklären. Ist das tatsächlich so einfach? Ist das so monokausal erklärbar?
Nein, das ist nicht monokausal erklärbar, sondern wir haben tatsächlich zu beobachten gehabt, auch schon vor dem Angriffskrieg, dass die Preise für Gas hochgingen, dass die Energiepreise und zwar für fossile Energien, für fossile Ressourcen hochgingen. Und wir haben da ja auch Weltmarktpreise. Wir sind damit auch, die Welt ist verwundbar, soweit sie von fossilen Ressourcen abhängig ist, weil das eben dann begrenzte Ressourcen sind, deren Abhängigkeit man schnellstens überwinden sollte, eben gerade aus dem Grund, dass es knapper werdende Ressourcen sind, um die auch früher schon mal Kriege geführt wurden. Auch weitere Kriege sind nicht ausgeschlossen, wenn es eben um weitere Verknappungen dieser begrenzten Ressourcen geht. Also insofern haben wir zwei große Motivationen, von den fossilen Ressourcen so schnell wie möglich wegzukommen. Einmal die Klimawandelfolgeschäden, der Klimawandel, der durch den Verbrauch, die Verbrennung der fossilen Ressourcen ausgelöst wird und zum anderen eben auch deren Verknappung. Und in der Tat hatte man auch schon vor dem Angriffskrieg beobachten können, dass die Preise sich verändert haben, stark verändert haben. Aber es ist natürlich jetzt durch den Krieg nochmal deutlich verschärft worden. Also die Hauptursachen für die heutige Engpass-Situation, die kann man schon darin sehen.
Eine weitere Lieblingsforderung der Putin-Freunde à la Kubicki ist ja Nord Stream 2 aufmachen. Fraglich wäre dann natürlich, ob da überhaupt was durchfließen würde angesichts der aktuellen Situation. Das funktioniert ja noch nicht mal mit der Pipeline Nord Stream 1 im Moment. Gas ist da, Russland verfeuert es bloß lieber selber. Was müsste denn passieren, damit die Bundesregierung sich entscheidet, Nord Stream 2 doch noch aufzumachen?
Ja, da haben Sie ja die Antwort gleich schon mitgeliefert. Es ist ja in der Tat so, dass die Infrastruktur das eine ist, aber der Lieferant ist das andere. Und wir haben hier eben mehrere Leitungsmöglichkeiten, die eine Anlandung von Gas aus Russland noch in den vereinbarten Mengen ermöglichen würden. Und dass eben Nord Stream 2 bekanntermaßen nicht benötigt wird, um tatsächlich die vereinbarten Mengen noch nach Europa, nach Deutschland zu bringen. Insofern ist diese Veranlassung, die dann leicht in den Mittelpunkt gestellt wird, argumentativ, diese Veranlassung ist rein technisch, physikalisch nicht gegeben. Insofern gibt es eben diesen Anlass nicht, gibt es diesen Grund nicht, auf Nord Stream 2 zu verweisen. Unabhängig davon ist die Leitung auch noch nicht zertifiziert. Also sie könnte auch gar nicht, selbst wenn man es wollte, gar nicht kurzfristig zur Verfügung gemacht werden oder verfügbar gemacht werden.
Nina Scheer, Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Klimaschutz und Energie, über die Probleme mit dem Ukraine-Krieg, der Grünen, der Ampel und ein bisschen auch der SPD in Sachen Klimaschutz und Energiepolitik. Dennoch vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Montag. Tschüss.
Dankeschön.
So, geneigte Gemeinde, das war's für heute bei Wach und Wichtig. Wuchtig, wach, wachtig, wach. Ich mach dich wach und ich sag nur, was auch immer ihr tut, habt einen wuchtigen Tag, ihr Süßen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Werner Herzog, Regisseur. Die Welt offenbart sich dem, der zu Fuß unterwegs ist.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.